Herzlich willkommen bei Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher und im Rahmen dieses Podcasts darf ich mich mit Expertinnen und Experten aus Österreich zu diversesten Themen im Bereich Gesundheit und Medizin unterhalten.
Genau so ist es. Ich brauche da jetzt gar nicht was Neues erfinden, sondern einfach die Arbeit machen, die ich bis jetzt gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen.
Wir besprechen ja auch, welchen Einfluss die Gesundenuntersuchung bei der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und was ein Stroke-Unit auszeichnet.
Aber das ist eben das, warum man wirklich, wirklich schnell sein muss.
In einer eigenen Serie besprechen wir die Erkrankungen von berühmten Patienten wie Ludwig van Beethoven und Gustav Mahler und erörtern, wie sich die Behandlung dieser Erkrankungen über die Jahre verändert hat. Diese Podcast-Serie wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung von Boehringer Ingelheim. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Heute wollen wir uns wieder einem Lungenthema zuwenden und mein Gast ist wieder Herr Primarius, Privatdozent Dr. Ashang Walipur vom Klinikum Floridsdorf. Lieber Ashang, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung, freue mich hier zu sein.
Heute wollen wir besprechen die idiopathische Lungenfibrose und als Untertitel haben wir gewählt, wenn die Lunge knistert. Jetzt wollte ich dich einmal fragen, da sind zwei Worte drinnen, die vielleicht nicht jedem etwas sagen. Was ist eine idiopathische Lungenfibrose? Was bedeutet das idiopathisch und was bedeutet die Fibrose?
Ja, Lungenfibrose, fangen wir mal damit an, ist eine Erkrankung des Lungengewebes, wo die Lunge, die ja ansonsten sehr elastisch ist und von vielen elastischen Fasern durchzogen ist, bindegewebig vernarbt über die Zeit. Diese Vernarbung führt dazu, dass die Lunge eben nicht mehr so elastisch ist und eben steifer wird. Und das führt dann über Jahre zu diversen Beschwerden, über die wir dann auch sprechen werden. Eben allen voran Husten, Kurzatmigkeit und eventuell eben auch ein Druckgefühl im Brustkorb. Und idiopathisch bedeutet, man weiß eigentlich nicht wirklich genau, wo es herkommt, beziehungsweise ist die Forschung noch nicht so weit vorangeschritten, dass man eine genaue Ursache dafür hat. Auf der anderen Seite weiß man schon mittlerweile relativ gut, welche Auslöser es dafür gibt und die Mechanismen werden natürlich im Laufe der Zeit immer bekannter.
Weil du gesagt hast, Vernarbung, jeder von uns hat sich ja schon mal geschnitten irgendwann einmal und wenn die Schnittwunde tief genug ist, dann kriegt man auch so eine Vernarbung und dann merkt man auch, dass die Haut weniger elastisch ist und ein bisschen verdickt ist und so. Ist das ungefähr sowas, was man sich dann vorstellen kann, wie das dann auch in der Lunge ist?
Ja, durchaus. Also ich würde es am ehesten vielleicht noch vergleichen mit so, vielleicht auch mit einer Verbrühung der Haut, wo dann so ein Gewebe entsteht, das so ein bisschen bindegewebig durchsetzt ist, also wildes Fleisch, sagt man. Ja, auch manchmal. Ja. Also, ich glaube, am besten ist es wirklich so, dass man sich vorstellt, die Lunge ist durchzogen von vielen Gummiringeln und diese Gummiringel ist nachher ein Zwirn und der ist nicht mehr so elastisch. Und ich glaube, das kann man sich wahrscheinlich noch am besten vorstellen.
Okay, sehr gut, dass wir auch ein Bild dafür haben, weil im Endeffekt die Lunge muss elastisch sein, sonst würde sie sich ja nicht ausdehnen beim Einatmen.
Genau, richtig. Und das macht dann auch Probleme über die Zeit. Es ist natürlich nicht ganz so vereinfacht in der Praxis dann, wie wir es jetzt versucht haben auszudrücken. Aber vielleicht auch wichtig schon an dieser Stelle zu erwähnen, die Lungenfibrose ist eher ein Überbegriff. Da gibt es wieder ganz, ganz verschiedene Unterformen davon. Ich nehme an, wir werden uns jetzt in erster Linie mit der häufigsten Form eben der Lungenfibrosen beschäftigen. Du hast sie schon genannt, die idiopathische Lungenfibrose, die ist wieder eine ganz eigene Gruppe. Vielleicht eben aber sollst andere auch noch zuhören, die vielleicht davon von anderen Formen in Kenntnis gesetzt worden sind oder davon Erfahrung gesammelt haben oder damit Erfahrung gesammelt haben. Es gibt ja Formen auch bei anderen vorbekannten Erkrankungen. Wir sind da beispielsweise, dass Rheuma oder manche Rheumaerkrankungen mit Lungenfibrose einhergehen kann. Wir wissen, dass gewisse Autoimmunerkrankungen auch abseits von Rheuma oder Hauterkrankungen zur Lungenfibrose führen kann. Das ist alles unabhängig davon von der klassischen idiopathischen Lungenfibrose.
Sehr gut, du hast mir die Frage vorweggenommen, welche anderen Formen von Lungenfibrose es noch gibt. Also weil im Endeffekt Fibrose ist im Endeffekt eigentlich eine histopathologische Diagnose, oder?
Genau, richtig. Fibrose ist eben diese durch sozusagen Zellen verursachte, durch Entzündungszellen verursachte bindegewebige Veränderung des ansonsten elastischen Lungengewebes. Das bezeichnet man als Fibrose.
Ist auch so, bei anderen Organen würde man ja auch Fibrose sagen, wie Leberfibrose oder?
Genau, richtig. Gibt es ja für alle möglichen Organe eigentlich.
Gut, weil du gesagt hast, man kennt die Ursachen nicht, aber man kennt Auslöser. Was wären denn so Auslöser?
Ja, genau. Also idiopathisch heißt eben halt ohne erkennbare Ursache. Mittlerweile weiß man oder vermutet man schon ganz gut, wo es denn eigentlich herkommen kann. Die Lungenfibrose, mit der Lungenfibrose verbunden oder damit assoziiert, sie ist in erster Linie A, das Rauchen. Da weiß man, dass Menschen, die sehr lange und sehr viel geraucht haben, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben für Lungenfibrose. Da muss man dann auch unterscheiden, die Lungenfibrose von anderen raucherassoziierten Erkrankungen, wie beispielsweise die COPD. Dann weiß man, dass eben Reflux beispielsweise, also ein chronischer Reflux vor allem, das ist Sodbrennen, wo vielleicht Magensäureinhalt unbemerkt über viele Jahre bei Personen, die gelegentlich Sodbrennen haben, zu einer Reizung der Atemwege führen kann, weil dieser Magensäureinhalt bis zum Kehlkopf gelangt und von dort vielleicht auch sogar bis in die Lunge, oftmals unbemerkt.
Was in der Nacht gerne passiert.
Was gerne in der Nacht passiert, richtig. Das löst dann so immer wiederkehrende kleine Entzündungen in der Lunge aus, die vielleicht unbemerkt auch sind und bleiben, jedoch über Jahre so wiederholte Anschläge sind gegen die Lunge und dann irgendwann einmal diesen Entzündungsprozess auslösen, der zu dieser Fibrosierung führen kann. Dann weiß man, dass auch andere Schadstoffe in der Atemluft oder sozusagen durch berufsbedingte Schadstoffe hier Entzündungsreaktionen in der Lunge ausüben können. Diverse Chemikalien, Lacke, Metalle und ähnliches. Es gibt auch eine gewisse genetische Neigung dazu. Die ist jetzt nicht sehr ausgeprägt, aber wie so oft bei fast allen chronischen Erkrankungen sprechen wir von einer Gen-Umwelt-Interaktion. Das heißt, man braucht eine gewisse Neigung dafür plus Schadstoffe, die es dann letztlich auslösen. Und was man auch weiß, bis zu einem gewissen Grad ist das auch eine Erkrankung, die mit dem Alter an Häufigkeit zunimmt. In jüngeren Jahren, sprich jetzt unter 40, kommt das fast nie vor. Auf der anderen Seite, mit steigendem Lebensalter nimmt diese Wahrscheinlichkeit oder kann es durchaus zu einer Lungenfibrose kommen, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Wir haben Zahlen von etwa, sage jetzt mal, 2 bis 5 von 100.000 Personen können eine Lungenfibrose entwickeln, wenn sie unter 50 Jahre alt sind. Und wenn man aber schon zwischen 50 und 80 ist, dann steigt diese Wahrscheinlichkeit auf bis zu 30 pro 100.000, also fast eine Verdoppelung oder Verdreifachung der Wahrscheinlichkeit. Es bleibt trotzdem eine, Gott sei Dank, eher seltene Erkrankung, die aber Betroffenen wirklich das Leben schwer machen kann.
Gut, gibt es eine Schätzung, weil wir schon bei Patientenzahlen sind, wie viele Patienten das in Österreich sind, die davon betroffen sind?
Naja, wir haben gerade gesagt, also ungefähr 10 pro 100.000, wenn wir das als Mittelwert nehmen, und da kommen also wir doch auf. Ja, genau, also das sind dann doch schon einige Hunderte bzw. Tausende und einige davon halt eben unbemerkt und noch gar nicht diagnostiziert.
Nimmt das eigentlich zu?
Ja, man hat noch wenige Verlaufsbeobachtungen jetzt über längere Jahre. Die vermutlich kurze Antwort ist wahrscheinlich ja, weil wir einfach älter werden. Und je älter wir werden, desto wahrscheinlicher ist ja auch, dass man eine Lungenfibrose entwickeln kann. Wobei das Alter allein ist eben nie der Hauptgrund dafür. Aber wie bei vielen anderen chronischen Atemwegserkrankungen oder chronischen Lungenerkrankungen nimmt die Wahrscheinlichkeit mit dem Alter zu. Und daher muss man fast davon ausgehen, solange sich unser Leben im Wesentlichen nicht verändert hat, was die Risikofaktoren betrifft, wir haben schon gesagt, Rauchen, Schadstoffe in der Umwelt, und solange sich das nicht verändert, würde ich einmal sagen, ist nicht davon auszugehen, dass es abnimmt.
Ich habe eigentlich gemeint, ob man zum Beispiel um 2000 mehr oder weniger Leute gesehen hat als heutzutage. Also ob es im Endeffekt das Verhalten oder die Belastung durch Schadstoffe in der Umwelt dazu geführt haben, dass man die Erkrankung häufiger sieht als früher.
Da gibt es keine Daten tatsächlich, wissen wir das nicht. Okay. Genau, nein. Es ist eher anzunehmen, dass das, was wir jetzt mehr sehen an Lungenfibrose-Patienten, eher dem geschuldet ist, dass wir es häufiger erkennen als früher. Dass man genauer schaut. Man setzt viel häufiger die Computertomographie ein und erkennt vielleicht auch Lungenfibrose in einem früheren Stadium, als man das noch vor 20 Jahren gemacht hat. Vor 20, 25 Jahren war eine Computertomographie noch ein Hochamt. Heutzutage geht das relativ schnell, und das ist auch eines der typischen Diagnosemittel, über die wir dann vermutlich noch sprechen werden. Also wir haben keine Zahlen, sogenannte Longitudinalzahlen, also eine Verlaufsbeobachtung über mehrere Jahre, um sicherstellen zu können, dass das zunimmt. Wir sehen mehr Lungenfibrose Betroffene, und das ist meines Erachtens in erster Linie auf die verbesserte Diagnostik und das höhere Bewusstsein zurückzuführen.
Ja, ich finde das immer so spannend, ja, ob Erkrankungen, sagen, häufiger werden oder seltener werden. Manche Erkrankungen nehmen zu, einfach weil wir eine immer älter werden, also diverseste Krebserkrankungen zum Beispiel, oder sie nehmen zu, einfach wenn man viel genauer schaut, oder sie nehmen ab, weil man zum Beispiel eben ein Risikoverhalten einfach sich eingeschränkt hat, weil man einfach gelernt hat aus der Vergangenheit. Also das ist im Endeffekt offensichtlich sehr, sehr komplex bei der idiopathischen Lungenfibrose.
Ja, also wenn man einen der Hauptrisikofaktoren heranzieht, beispielsweise das Rauchen, dann wissen wir, dass andere raucherassoziierte Erkrankungen in den Ländern, wo das Rauchen schon viel früher minimiert wurde, beispielsweise die Vereinigten Staaten, dort nehmen auch raucherbezogene Erkrankungen eben auch viele Lungenerkrankungen ab. In Österreich sind wir ja da noch nicht so besonders gut, was die sozusagen Reduktion des Rauchverhaltens betrifft. Und daher muss man fast befürchten, dass das nicht in den nächsten Jahren wesentlich weniger wird. Und man muss auch im Kopf behalten oder im Hinterkopf behalten, dass es ja eine relativ lange Zeit braucht, bis diese Erkrankung sich manifestiert. Das heißt, der heutige Raucher, der vielleicht 40 ist und die nächsten 20, 30 Jahre weiter raucht, der wird womöglich die Lungenfibrose dann erst in 30, 40 Jahren überhaupt erst entwickeln.
Jetzt haben wir sehr viel über Ursachen und Zahlen gesprochen. Jetzt wollte ich mal fragen, was sind denn so typische Symptome einer idiopathischen Lungenfibrose oder einer Lungenfibrose?
Ja, im Titel dieses Podcasts haben wir gesagt, wenn es in der Lunge knistert, ja, das ist sozusagen etwas, was schon die Lungenfibrose sehr gut auszeichnet, wenn man so möchte, leider im negativen Sinn oder bemerkbar macht. Die Beschwerden der Lungenfibrose selbst sind charakteristischerweise Husten, meist trocken, Kurzatmigkeit bei Belastung, vielleicht ein enge Gefühl im Brustkorb. Das sind so die häufigsten Beschwerden.
Das war eigentlich nicht charakteristisch, sondern das ist eigentlich relativ typisch für
vieles.
Für viele.
Was es auch besonders schwer macht, dann an die Lungenfibrose zu denken. Und der Arzt oder die Ärztin, wenn man eine Lungenfibrose tatsächlich schon hat, kann bei einer Untersuchung mit dem Stethoskop auf die Lunge horchen. Und da gibt es so gewisse Zeichen, die für eine Lungenfibrose sehr typisch sind. Und da sind wir eben bei diesem Knistern. Deswegen heißt auch der Podcast so. Man bezeichnet das als Knisterrasseln. Das hört sich fast so an, wie wenn man einen Klettverschluss aufmachen würde. Und dieses Geräusch, das man hört, dann muss man schon dran denken, ups, da könnte vielleicht eine Lungenfibrose dahinter stecken und eine weiterführende Abklärung bei einem Lungenfacharzt veranlassen. Und dort wird dann im Regelfall durch die Kombination aus Bildgebung, das ist entweder Lungenröntgen, idealerweise sogar eine Computertomographie der Lunge, plus Lungenfunktion, durch diese Kombination wird dann die Diagnose gestellt.
Also im Endeffekt bei der Computertomographie mache ich ja im Endeffekt also ein 3D-Bild, rekonstruiere ich ja vom Brustkorb. Da sieht man im Endeffekt typische Veränderungen in der Struktur und der Architektur der Lunge, wo ihr dann wisst, das ist so.
Genau, es gibt sehr typische CT-Veränderungen für die Lungenfibrose. Die CT, du hast es schon gesagt, das ist ja eine Schnittbilduntersuchung, wo man sozusagen mit sehr dünnen Schichten durch die Lunge durchfährt oder man fährt ja nicht durch die Lunge durch, aber das Bild sieht so aus, als ob man hier die gesamte Lunge gut abbilden kann mit einer sehr hohen Auflösung. Nämlich wir reden hier von sogenannten 1-Millimeter-Schichten, also wirklich in Millimeter-Schichten wird die Lunge abgebildet und diese hohe Auflösung gewährleistet, dass man das ganz feine, dünne Lungengewebe gut zur Ansicht bringen kann und dann auch feststellen kann, ob denn das Lungengewebe vielleicht an den verschiedenen Stellen typische Veränderungen für die Fibrose aufweist. Beispielsweise eben eine Verdickung des Lungengewebes oder Atemwege, die sich auseinandergezogen haben, beziehungsweise richtige Zysten, die in der Lunge entstehen, dadurch, dass das Lungengewebe sich zusammenzieht und dadurch so richtige Hohlräume entstehen.
Wir haben schon gesagt, dass die Symptomatik ist also nicht charakteristisch, so, die haben so kein Kardinalsymptom, wie wir sagen, so, wo man sagt, aha, ganz klassisch oder so, sondern es wäre sozusagen, was man in der Auskultation hat, wenn man mit dem Stethoskop drauf hört und dann muss man das bestätigen. Gibt es eigentlich da, und die Bedeutung der Diagnostik oder der richtigen Diagnosestellung ist ja immer ganz entscheidend bei chronisch progredienten Erkrankungen, also so langsam fortschreitende Erkrankungen. Und dieser bindegewebige Umbau, der ist ja nicht dynamisch. Jetzt wollte ich dich fragen, welche Rolle spielt eigentlich die schnelle Diagnostik oder also dass man beim Patienten in frühen Stadien eine Lungenfibrose diagnostiziert für den weiteren Verlauf?
Die spielt eine ganz große Rolle und kann tatsächlich auch die Lebenszeit beeinflussen. Wir wissen von der Lungenfibrose, dass wenn man sie früher diagnostiziert, dass man sie besser behandeln kann, weil man diesen schleichenden und teils recht schnellen Lungenfunktionsverlust bremsen kann. Die Lungenfibrose ist eine chronische Erkrankung, das heißt, sie ist grundsätzlich nicht heilbar, aber eben durch rechtzeitiges Erkennen kann ich verhindern, dass es zu einem raschen Verlust an Lungenfunktion kommt und daher ist das ganz, ganz entscheidend.
Weil mein Punkt ist ja immer, ich kenne keine einzige Erkrankung, die leichter zu behandeln ist, je weiter sie fortgeschritten ist. Also mir ist keine bekannt und gerade bei solchen Erkrankungen, wie bindegewebigen Umbau, da schrillen bei mir immer die Alarmglocken, weil alles, was da umgebaut ist, geht nicht mehr weg. Das ist wie Herzinfarkt, abgestorbenes Herzmuskelgewebe. Es ist katastrophal.
Genau. Also ich denke zwar, dass die medizinische Forschung da durchaus auch versucht, noch Terrain zu gewinnen, aber ich bin bei dir. Ich denke auch, dort, wo man schon die tatsächliche Fibrose-Veränderungen in der Lunge fortgeschritten sieht, dort kann man eigentlich auch nichts mehr umkehren. Man versucht mit der Behandlung, und über die werden wir nämlich auch noch sprechen, versucht, dass nicht andere Abschnitte der Lunge auch noch von Fibrose betroffen werden, weil logischerweise, je mehr man da von Lungenfunktion oder an Lungenfunktion verliert, desto problematischer werden die Beschwerden.
Jetzt könnte ich noch sagen, da ist doch egal, ob die Lunge bindegewebig umgebaut ist oder nicht, aber welche Tücken und Gefahren birgt denn eigentlich dieser bindegewebige Umbau in sich?
Ja, das ist eben auch das, womit man dann die Diagnose ja stellt, beziehungsweise was man im Verlauf auch kontrolliert. Also zum einen, man verliert an Lungenfunktion. Wir haben es gerade gesagt, also gehen wir mal davon aus, wir haben ein Lungenvolumen, das uns so zur Verfügung steht, je nach Körpergröße und Geschlecht von ein paar Liter. Ja, also sagen wir mal, ein gesunder, junger Mensch hat vielleicht 4 bis 6 Liter Lungenvolumen in Summe. Dann verliert man bei einer Lungenfibrose im Jahr bis zu 200 Milliliter. Das ist gar nicht so wenig angesichts der Tatsache, dass es meistens im Alter beginnt, wo man eben keine 5-6 Liter mehr Lungenvolumen hat, sondern vielleicht nur noch 4 Liter.
Das sind ja 5%.
Das sind schon mal 5% oder mehr. Und wenn man das jetzt jedes Jahr verliert, nämlich nach 5 Jahren sind das vielleicht schon 1 Liter und nach 10 Jahren sind das fast schon 2 Liter, also die Hälfte von dem Lungenvolumen, ist das beträchtlich. Und daher darf man sich nicht wundern, dass man da vielleicht eben ja um die Hälfte an Lungenvolumen verliert nach 10 Jahren. Und das macht auch diese Erkrankung so problematisch. Man verliert einfach viel an Lungenfunktion und das bedeutet Zunahme von Kurzatmigkeit. Allgemeine Erschöpfung kommt hinzu, vielleicht auch Inappetenz, sehr unspezifische Beschwerden. Und aber auch ganz wichtig, zunehmender Sauerstoffmangel. Denn je mehr man an Lungenfunktion verliert, desto schlechter wird es auch mit dem Sauerstoff. Und das führt dann neben Husten und Auswurf auch noch zu vielen anderen Problemen, weil Sauerstoff einfach ein lebenswichtiger Bestandteil ist für unseren Organismus und daher auch andere Organe dann zunehmend in Mitleidenschaft gezogen sind.
Also eingeschränkte Leistungsfähigkeit ist dann auch so ein typisches Symptom eigentlich.
Absolut, genau. Also neben die Kurzatmigkeit führt meistens zur eingeschränkten Leistungsfähigkeit auch und dann mit zunehmendem Sauerstoffmangel kommt dann auch vielleicht Vergesslichkeit hinzu, weil beziehungsweise Konzentrationsstörung, kognitive Störungen, weil das Gehirn quasi auch nicht mehr so viel Sauerstoff erhält. Das kann sich aufs Herz auswirken. Es kann zu einem sogenannten Lungenhochdruck kommen, weil das Herz belastet ist, ständig hier gegen einen erhöhten Widerstand in den Lungengefäßen arbeiten zu müssen. Es kann auch zu zunehmenden körperlichen Gesamtschwäche kommen. Der Muskel baut ab. Man baut vielleicht auch sozusagen Gewicht zunehmend ab. Und all das ist natürlich auch fürchterlich für die Lebensqualität betroffener Patientinnen und Patienten.
Also ein Grund mehr, so rasch wie möglich eine Diagnose zu stellen.
Genau. Und wir haben schon gesagt, es ist gar nicht so leicht. Also in erster Linie muss man auch dran denken, dass ein chronischer Husten nicht normales ist, selbst wenn man Raucher ist. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, 50, 60 Jahre alt ist und man hustet eigentlich jetzt schon seit vielen Monaten wahrscheinlich, aber in vielen Fällen auch schon seit vielen Jahren, dann sollte man sich trotzdem mal untersuchen lassen, ob das nur unter Anführungszeichen der normale Raucherhusten ist, wobei normal ist da gar nichts dran, es ist ja auch schon Ausdruck einer Entzündung der Bronchien, oder ob eben vielleicht auch mal was anderes dahinter stecken könnte, nämlich mitunter eine Lungenfibrose.
Jetzt haben wir schon geredet, die unterschiedlichen Stadien oder frühzeitige Diagnostik und die beeinflusst ja auch ein bisschen die Therapie. Wie sieht denn die jetzt aus? Kann man das irgendwie strukturieren oder gliedern oder kann man das aufteilen in gewisse Sparten? Was macht sie mit dem Patienten?
Ja, also wir müssen immer unterscheiden zwischen dem, was uns an Medikamenten zur Verfügung steht und was man unabhängig davon macht. Also man unterscheidet quasi zwischen pharmakologischen und nicht pharmakologischen Maßnahmen. Fangen wir mal bei den nicht pharmakologischen Maßnahmen an. Was ist wichtig? Körperliche Leistungsfähigkeit ist schon erwähnt worden, da gibt es eine Einschränkung. Was kann ich dagegen tun? Rehabilitation. Trainieren, Ausdauer, Kraft, so wie fast in allen oder bei allen chronischen Erkrankungen gilt das auch für die Lungenfibrose. Trotzdem wichtig, das zu betonen, weil man ja oft glaubt, man muss sich schonen. Und das stimmt nicht. Man muss ein gezieltes Training machen. Man darf sich natürlich nicht überlasten, aber ein Training ist ganz wichtig, weil dadurch Herz-Kreislauf und auch Lungenkapazität besser mobilisiert werden kann oder vor allem eben Herz-Kreislauf-Funktion gestärkt werden kann. Also Rehab ganz wichtig.
Gibt es da spezialisierte Reha-Zentren für Lungenfibrose?
Wir haben spezialisierte Reha-Zentren für Lungenerkrankungen und die kennen sich dann entsprechend auch aus. Und man muss, ist auch ein wichtiger Punkt vielleicht an dieser Stelle hinzuweisen, das Rehab-Programm, das man hat auch für andere Lungenerkrankungen, ist meistens sehr ähnlich, weil das Konzept ist immer das gleiche. Es geht darum, dass ich Ausdauer stärke, dass ich die Kraft stärke. Es gibt kleine Unterschiede, wie man dann die Rehab macht, aber das Grundkonzept ist immer das gleiche bei einer Lungenrehabilitation. Hinzu kommt natürlich, dass man potenziell auslösende Faktoren behandelt. Wir haben erwähnt den Reflux. Also wenn jemand zum Beispiel einen schweren Zwerchfellbruch hat und regelmäßig Sodbrennen oder Reflux hat, dann muss man das in den Griff bekommen, weil das ist ja dauerhafter Schaden, der sich womöglich auf die Lunge überträgt. Das Gleiche gilt fürs Rauchen. Auch das ist letztlich eine Behandlungsmaßnahme, die die Lungenfibrose verschlechtern kann. Gehört damit auch zu den nicht pharmakologischen Maßnahmen. Plus Ernährung, ganz wichtig, gesunde Ernährung, wie immer. Auch das zielt sicherlich für alle chronischen Erkrankungen. Das ist nämlich wichtig, auch proteinreich sich trotzdem zu ernähren. Viel Gemüse, viel Obst, weil auch diese Vitamine natürlich wichtig sind. Aber da weiß man, dass einfach eine ungesunde Ernährung natürlich alles verschlechtern und vielleicht auch die Nebenwirkung von Medikamenten mit beeinflusst. Und zu guter Letzt, bevor man über die Medikamente spricht, dass man auch gegebenenfalls sich psychologische Betreuung, Beratung sucht. Es gibt auch gute Patienten-Selbsthilfeorganisationen, die in Österreich sehr aktiv sind, das Lungenfibrose-Forum hier beispielsweise zu erwähnen, wo man sich gegenseitig Unterstützung geben kann. Wie kommt man zurecht? Was gibt es für Fortbildungsangebote und so weiter? Was die Medikamente betrifft, sind wir heute im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren auch schon einen Schritt weiter. Es gibt antifibrotische Medikamente. Wie sie im Namen schon steckt, ist das Ziel dieser Medikamente, die Fibrose zu verhindern. Weniger gut gelingt es uns, die Fibrose wirklich komplett umzukehren. Aber dort, wo gerade eine Fibrose, also sprich diese bindegewebige Verwandlung des ansonsten elastischen Lungengewebes entsteht, da können wir heute mit Medikamenten, das sind Tabletten, diese Entstehung deutlich verringern, entschleunigen diesen Lungenfunktionsverlust und können daher über längere Zeit Stabilität gewährleisten, viel an Lungenfunktion, das andernfalls verloren gehen würde, erhalten und auch akute Verschlechterungen, die bei der Lungenfibrose auftreten können, vielleicht auch verhindern oder das Risiko dafür deutlich senken.
Ich kann mich noch erinnern, wir sind ja fast gleich alt. Ich bin, ja, aber ich kann mich erinnern, ich habe ja vor ziemlich genau 20 Jahren mein Medizinstudium abgeschlossen und da war noch in dem Lehrbuch ist gestanden, so kann man nichts machen, Pech gehabt. So auf die Art war das letzten Endes.
Genau, und da sind wir eben einen Schritt weiter und es wird auch nach wie vor weiterhin sehr viel geforscht. Also wir nehmen selbst demnächst jetzt an einer Studie teil, wo zusätzlich neue Medikamente auch bei der Lungenfibrose geforscht werden und da sind wir definitiv einen Schritt weiter. Wir haben noch immer sehr viele, sage jetzt einmal, Lücken beziehungsweise fehlt noch vieles, dieser Erkrankung wirklich den Schrecken zu nehmen, weil es ist eine Erkrankung, die die Betroffenen wirklich sehr belastet im Alltag, auch deren Angehörige. Also da muss noch einiges mehr passieren in der medizinischen Forschung, aber zumindest haben wir jetzt ein, zwei Medikamente, die wir relativ gut einsetzen können und das auch tun.
Gestern habe ich noch am Abend zufälligerweise ein Fachjournal gelesen. Im New England Journal of Medicine war auch wieder eine Studie drinnen, eine Phase-2-Studie. Also es tut sich sehr, sehr viel auf dem Gebiet, erfreulicherweise für die Patienten, weil auch der Leidensdruck auch hoch genug ist. Ist Lungentransplantation eigentlich auch eine Option? Macht das Sinn oder nicht?
Ist eine gute Frage. Für die klassische idiopathische Lungenfibrose, wie wir sie jetzt gerade besprechen, eher nicht, weil das meistens Personen sind, die schon älter sind. Wir wissen ja, es gibt so eine, ja, nicht absolute Grenze, aber so eine relative Grenze von 65 Lebensjahren, was die Lungentransplantation betrifft. Und die meisten Lungenfibrose-Patientinnen und Patienten sind älter. Die wenigen, die halt jünger sind und trotzdem schon eine so weit fortgeschrittene Erkrankung haben, oder die vielleicht Lungenfibrose überhaupt in jüngeren Jahren haben als Ausdruck einer anderen Erkrankung. Wir haben ganz am Anfang davon gesprochen. Da kommt eine Lungentransplantation durchaus auch in Frage, ist aber sicherlich ein kleinerer Anteil im Vergleich zu anderen Lungenerkrankungen.
Okay, also das ist im Endeffekt keine viable Therapieoption für die Mehrheit der Patienten, sondern man ist echt darauf angewiesen, dass sich da mehr entwickelt wird.
Genau, also ich glaube, genau so kann man das zusammenfassen. Das kommt für die Mehrheit der Patienten nicht in Frage.
Okay. Ja gut, das war wieder mal sehr, sehr spannend, wieder sehr viel gelernt. Eine furchtbare Erkrankung, die Gott sei Dank wenig oder nur wenige Menschen betrifft in Österreich, aber wie du gesagt hast, aufgrund der Überalterung und so, und dann haben wir auch das Risikoverhalten dann vielleicht doch immer mehr öfter beobachtet wird oder vielleicht auch hoffentlich mehr und in früheren Stadien diagnostiziert wird.
Genau, und ich glaube, das ist vermutlich die wichtigste Botschaft unseres heutigen Gesprächs, dass man sich einfach darüber im Klaren ist, dass es diese Erkrankung gibt. Ich glaube, die ist auch noch immer nicht weit verbreitet und bekannt. Man kennt Asthma, man kennt COPD, man weiß von Lungenkrebs, das sind alles Erkrankungen, die man kennt bei Rauchern vielleicht und Raucherinnen.
Und jeder kennt auch einen Patienten oder einen Angehörigen, der
genau,
das hat.
Genau, jeder kennt jemanden, und bei der Lungenfibrose, das ist halt oft nicht so, weil das sind Betroffene, die ja ein bisschen vielleicht vor sich nicht dahin vegetieren, weil es übertrieben formuliert, aber durchaus dahin leiden.
Still leiden.
Still leiden, die das Haus nicht mehr verlassen, weil sie sich nicht belasten können, die kurzatmig sind, die ihre sozialen Kontakte deutlich einschränken. Und ein wichtiges Thema, ich habe das gar nicht erwähnt, hätte ich wahrscheinlich schon vorher tun sollen, diese Patienten benötigen natürlich dann auch eine Sauerstofftherapie. Ich habe zwar gesagt, es kommt zu einem Sauerstoffmangel, aber demzufolge bedeutet das natürlich auch in der Therapie, benötigen dann viele bei fortgeschrittener Erkrankung auch eine Sauerstofftherapie.
Das schränkt ja auch ein bisschen ein, oder?
Das schränkt ein, ist stigmatisiert, man möchte nicht damit gesehen werden. Ich finde es immer umgekehrt super, dass es dann Personen gibt, die, gerade bei so Patienten-Selbsthilfeorganisationen, wo man sich gegenseitig unterstützt und dann auftritt. Und gerade die Versorgung mit Sauerstoff auch in Österreich ist eigentlich sehr gut. Da gibt es viele Angebote und viele Möglichkeiten, portable Systeme, stationäre Systeme, sodass man sowohl zu Hause in der Nacht, aber auch wenn man unterwegs ist, gut versorgt ist. Und das wird ja auch entsprechend bei Lungenfachärztinnen und aber auch im Krankenhaus muss das richtig eingestellt werden, wie viel Sauerstoff benötigt wer, welche Dosis braucht man in Ruhe und bei Belastung. Da gibt es Gott sei Dank schon eine gute Grundversorgung. Aber ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, wirklich daran denken, langjährige Raucher, chronischer Husten, Kurzatmigkeit, auch an Lungenfibrose denken. Das ist nicht nur für die betroffenen Patientinnen und deren Angehörigen wichtig, sondern natürlich auch für viele Ärztinnen und Ärzte, die vielleicht im Alltag nicht so oft damit zu tun haben, weil es eben keine augenscheinliche Erkrankung ist, die man kennt und die einem sofort ins Gesicht springt.
Wir haben uns ja schon mal über Rauchen unterhalten, über COPD und Asthma, was ja relativ häufige Lungenerkrankungen haben wir uns unterhalten. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute auch eine seltenere Erkrankung irgendwie besprochen haben, weil ich denke mir, nur weil es selten ist, sollte man es nicht vernachlässigen. Lieber Ashang, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung und ich freue mich auf ein nächstes Mal.
Ich hoffe sehr darauf. Das war die heutige Folge von Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Dieser Podcast ist eine Initiative von Boehringer Ingelheim. Mein Name ist Christoph Österreicher. Vielen Dank für Ihr Zuhören.